Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und heute dreht sich alles um das Thema Schwangerschaftsvorsorge. Denn das heißt, regelmäßig nachschauen lassen, ob alles passt, mal bei der Ärztin oder dem Arzt, mal bei der Hebamme. Die Ärztin bringt Zahlen, Fakten und Ultraschallbilder, die Hebamme dagegen Alltagstipps, ein beruhigendes Gefühl und gibt Antworten auf anstehende Fragen. Mal geht man also mit Laborwerten nach Hause, mal mit einer Idee, wie man sich im 8. Monat noch die Schuhe zubindet. Und genau dieser Wechsel macht die Vorsorge so hilfreich. Man bekommt Medizin und Erfahrung im Doppelpack. Deshalb spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die Inhalte der Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Folge bedanken, nämlich Vita34. Das ist der Anbieter für Nabelschnurbluteinlagerungen und der sorgt dafür, dass das Blut aus der Nabelschnur bei der Geburt gewonnen und über Jahrzehnte tiefgekühlt bei minus 180 Grad Celsius eingelagert wird. Die flexiblen Stammzellen aus dem Nabelschnurblut können dann möglicherweise zur Therapie schwerer Krankheiten zum Einsatz kommen. Mit der Einlagerung des Nabelschnurblutes deines Kindes schaffst du eine Vorsorgemöglichkeit, die für die Gesundheit deines Kindes in Zukunft wichtig sein könnte. Stell es dir vor wie eine Versicherung. Man hofft, sie nie in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn es aber soweit ist, ist man froh, sie zu haben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör doch mal in unsere Podcast-Folge Nummer 230 rein. Da spreche ich mit der Gynäkologin Dr. Johanna Heinrich nämlich genau über dieses Thema. Auf www.vita34.de findest du außerdem weitere Infos und auch den Klinikfinder, mit dem du herausfinden kannst, ob auch deine Wunschklinik eine Entnahme anbietet. Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag. Ich freue mich sehr, wieder mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily ins Gespräch zu gehen. Hallo Emily.
Hallo Emmy.
Schön, dass du heute da bist. Und dieser Podcast richtet sich in erster Linie an alle Schwangeren, die vielleicht noch den ganzen Vorsorgemarathon vor sich haben. Mhm. Deswegen wollen wir beide heute mal darüber sprechen, was passiert denn eigentlich in diesen ganzen Vorsorgeterminen, weil es sind ja doch einige. Und ganz zu Beginn der Schwangerschaft ist es ja tatsächlich so, wenn die Schwangerschaft bestätigt wurde, dann bekommen wir den VIP-Ausweis. Das ist nämlich der Very Important Pregnant-Ausweis, unseren sogenannten Mutterpass. Und da steht einiges drin. Deshalb frage ich dich gleich mal, was steht denn da alles drin und warum ist das so wichtig, dass wir den wirklich immer bei uns tragen?
Genau, also der Mutterpass ist eigentlich sozusagen wie euer Ausweis. Man weiß einfach alles dann, man hat so einen gewissen Status quo aufgenommen bezüglich eurer Anamnese, euren gesundheitlichen Faktoren, die man wissen muss, in welcher Schwangerschaftswoche ihr seid, wann der voraussichtliche ET ist und die Fachkräfte, also die Frauenärzte oder Frauenärztinnen und auch die Hebammen können jeweils eine Vorsorge eintragen, sodass die andere Person, die andere Fachperson natürlich auch reinschauen kann, was wurde schon gemacht, was wurde abgenommen, was steht wieder an. Und ihr selber könnt ihn euch auch anschauen. Ich habe nämlich auch oft in meinen Vorsorgetermin, dass ich gerade beim ersten Mal auch immer sage, soll ich ihn euch mal erklären? Ganz vorne steht auch ein Datenschutztext drinne, wo auch drinne steht, dass der euch gehört, dass da persönliche Daten drin sind. Also dass eigentlich jeder, der reingucken will, vorher euch fragen muss und ihr das auch erlaubt dann, weil es halt einfach sensible Daten sind. Und dann kann man sich da wirklich durchhangeln, was da eigentlich auf einen zukommt. Und das Praktische ist natürlich, dass da sogar zwei Kinder reinpassen können. Also entweder ihr kriegt Zwillinge oder nach der ersten Schwangerschaft ist dann ab der Hälfte der Seiten dann nochmal Platz für ein zweites Kind, dass ihr alles in einen Pass eintragen könnt. Und ihr seht auch, wann kommen die Ultraschalltermine, wann kommen eventuell Blutabnahmen. Und ganz zum Schluss, wenn die Geburt geschafft ist, kommt auch nochmal so ein Abschlussbericht rein, dass auch alle, die euch nachbetreuen, gucken können, okay, gab es irgendwelche Komplikationen, was muss ich wissen, wie war jetzt das Wochenbett bisher, auch von euren Blutwerten und dann gibt es nochmal so eine Abschlussuntersuchung 6 bis 8 Wochen nach der Geburt von der Gynäkologin, die nochmal eingetragen wird und dann ist dieser ganze Block einmal abgeschlossen.
Und falls ihr vielleicht nicht so eine liebe Hebamme habt wie Emily oder eure Gynäkologin oder Gynäkologe keine Zeit hat, euch das Ganze zu erklären, gibt es auf der Seite Babelli auch nochmal einen tollen Artikel dazu. Da sind nämlich die ganzen Mutterpass-Abkürzungen drin und was sie bedeuten. Da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt hast du schon erklärt, was alles der Mutterpass so beinhaltet und warum das so wichtig ist. Jetzt muss ja jedes Mal, wenn wir schwanger sind und wir gehen dann an diesen Tresen, der leider keine Bar ist, sondern dahinter sitzen dann meistens nette Damen, die uns betreuen, die uns dann immer schon so ein nettes Becherchen in die Hand geben. Jedes Mal, wenn man zum Vorsorgetermin geht. Und dann weiß man immer schon, oh, ich muss doch jetzt gar nicht. Und da wurde mir irgendwann mal beim Arzt gesagt, wenn Sie nicht müssen, probieren Sie es einfach mal. Die Anatomie der Frau ist so gebaut, dass wir meistens können. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann probiere ich es mal. Und schwuppdiwupp kam natürlich auch was. Und es muss ja auch immer gar nicht viel sein. Ne? Man muss nicht denken, dass man dann den ganzen Becher voll pullern muss, sondern es reicht, ein paar Tropfen reichen. Denn es wird dort was getestet?
Es wird geschaut, ob Eiweiß oder Zucker im Urin ist und das gehört zur Vorsorge im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien. Also wir haben immer gewisse Parameter, die wir immer bei einer Vorsorge, egal ob Arzt oder Hebamme, untersucht. Und wir brauchen wirklich nicht so viel Urin, sondern wir haben da so kleine Stäbchen, wo wir den reintunken und dann sehen wir, ob sich was verfärbt. Und nur wenn man jetzt irgendwie zu Blasenentzündungen neigt und ein bisschen schauen möchte, gibt es im Urin irgendwie Bakterien oder Infektanzeichen, dass man da schauen kann, okay, und dann braucht man halt ein bisschen mehr Urin, den man dann ins Labor schicken würde, ne? Aber ansonsten brauchen wir eigentlich nur so einen kleinen Teststreifen Urin. Und dann kommen halt noch zusätzlich Blutdruck. Meistens müsst ihr einmal auf die Waage, je nach ob Winter oder Sommer, denkt man sich so, jetzt habe ich aber so viel an und dicke Schuhe, Boots, müssen die jetzt auch noch mit drauf? Dass man natürlich auch fragen kann, ob man das
aussieht. Jedes Gramm zählt, ne?
Jedes Gramm zählt. Manchmal sind sie ja auch so kalant und sagen, okay, wir ziehen was ab. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht auch zu Hause sonst sich gerne auch mal wiegt, aber eigentlich ist es völlig ausreichend. Die Vorsorge ist ja bis zur 32. Woche alle 4 Wochen. Sprich, das reicht völlig aus, um dann mal zu schauen, wie ist denn gerade der Status quo mit dem Gewicht. Und dass ihr nochmal wisst, dann ab der 32. Woche werden die Abstände zu den Vorsorgen kürzer. Das dann alle 2 Wochen und dann Richtung Termin sogar alle 2 Tage. Aber das handhabt jede Frauenärztin natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders. Manchmal werdet ihr auch viel häufiger einbestellt. Da kann man dann immer mal fragen, gibt es einen Grund oder ist es bei Ihnen einfach so das Prozedere? Manche sagen, sie wollen einfach ihre Frauen häufig sehen. Das können nämlich bis zu 10 Untersuche im Laufe der Schwangerschaft sein, die auch eingetragen werden im Mutterpass. Und genau, das kann man dann einfach nochmal besprechen, gerade wenn man zum Beispiel vielleicht auch den Wechsel macht zwischen Ärztin und Hebamme, weil ihr das Recht habt, dass ihr das dann einfach vorher besprecht. So wie wenn ich auch jetzt mal eine Vorsorge in meiner Schwangerschaft damals hatte, dass ich dann gesagt habe, ich bin nächstes Mal bei der Hebamme und dann machen wir 4 Wochen später, also bei Ihnen wieder. Ja, okay, gut, wir hätten sie jetzt vielleicht früher einbestellt, aber gut, dann passt das so, ne? Also, dass eigentlich euch das nicht verwehrt werden darf. Ihr habt das Recht dazu, diesen Wechsel zu machen. Und genau, dass ihr aber wisst, beides wird eingetragen. Jeder sieht, was der andere gemacht hat und ihr sicher sein könnt, dass auch nichts vergessen wird.
Das heißt, ich kann die Vorsorgeuntersuchung im Wechsel machen. Ich gehe meinetwegen heute zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. In 4 Wochen sehe ich dann dich als Hebamme. Und 4 Wochen später gehe ich dann wieder zu meinem Facharzt.
Genau, es muss dann einfach immer nur passen, dass die Untersuchung, wie zum Beispiel ein Ultraschall, den können wir Hebammen meistens ja nicht mitmachen und gehört auch, finde ich, immer so in den ärztlichen Bereich, dass das dann klappt. Also ich mache auch immer, dass ich einen Schwangerschaftsplan einmal für meine Frauen ausdrucke zum Erstgespräch, dass man schauen kann, guck mal, hier könnten wir Vorsorge machen, hier hättest du dann wieder bei der Ärztin, dass man einfach so einen gewissen Überblick hat, weil man weiß ja sonst auch vielleicht noch gar nicht beim ersten Mal, was kommt da so auf mich zu und will dann auch nicht zwischen 2 Stühlen stehen. Das ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert und jeder rechnet auch für sich ab. Es darf halt einfach nur nicht sein, dass an einem Tag 2 Vorsorgen gemacht wurden, weil dann würde die Krankenkasse sagen, hä, wieso? Ne? Also dass die Abrechnung läuft wirklich getrennt voneinander, dass sich da auch keiner Sorgen haben muss, auch nicht von den Fachkräften, dass sie dann ihr Geld nicht bekommen, sondern das ist extra so geregelt und man muss halt nur diese zeitlichen Abstände beachten. oder dann halt, dass die Vorsorge mit Zusammenhang mit einem Ultraschall dann natürlich auch passt. Aber zum Beispiel auch einen Zuckertest können wir Hebammen zum Beispiel den Kleinen machen. Der ist meistens im zweiten Trimester, steht ja an. Und wenn der auffällig sein sollte, dann könnte man den großen Test bei der Frauenärztin machen. Wenn man schon vorher Risikofaktoren hat und es ist eher logisch, den großen direkt zu machen, dann kann man den natürlich auch direkt bei der Frauenärztin machen. Also ich lasse es zum Beispiel meinen Frauen immer offen. Was wollt ihr machen? Wir können das immer verbinden mit einem Beratungsthema. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir können bis zu einer Stunde die Vorsorge machen und das mit verbinden mit einer Beratung. Genau, und das ist halt manchmal ganz schön der Wechsel dann für die Frauen.
Genau, auf den Zuckertest gehen wir später noch ein im zweiten Trimester. Wir wollen uns ja so ein bisschen chronologisch durch die Vorsorge durcharbeiten. Wichtig war jetzt nochmal zu sagen, dass jede Frau einen gesetzlichen Anspruch hat, auch auf die Vorsorgeuntersuchung und dass es ihr freigestellt ist, ob sie zum Gynäkologen, Gynäkologin geht oder zur Hebamme.
Genau.
Ein Wechsel ist eigentlich das Schönste, finde ich persönlich, weil man hat so ein bisschen die emotionale Betreuung durch die Hebamme, die gleichzeitig fachlich kompetent ist und gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Und dann wieder 4 Wochen später geht man wieder zum Facharzt für Gynäkologie und hat dann einfach auch nochmal die medizinische Sicherheit. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass man da einfach auch so einen Wechsel machen kann. Und es ist für euch, glaube ich, auch ganz gut, für euch Hebammen, die Frauen einfach ein bisschen kennenzulernen. Man kommt schon mal in das Zuhause, man sieht schon mal, wie die Familie so lebt. Man lernt sich ein bisschen besser kennen, weil es ist ja doch eine sehr enge Verbindung, die man einfach auch hat mit der Hebamme. Ja, wir sehen euch ja nachher erstmal täglich und dann relativ oft, wenn das kleine Baby dann da ist. Und da möchte man irgendwie auch eine Person an der Seite haben, die einem vertraut ist oder wo man weiß, sie tut einem gut.
Ja, gerade auch, wenn man vielleicht die Geburt zusammen macht. Es gibt ja auch Beleghebammen, die oder Hausgeburtshebammen oder im Geburtshaus, also je nachdem, welchen Geburtsort ihr wählt, dass die das auch mit voraussetzen, dass denen das wichtig ist, euch auch im Laufe der Schwangerschaft zu sehen, weil sie natürlich auch euren gesundheitlichen Status mit beurteilen wollen und einfach diese Verbindung aufzubauen, sich kennenzulernen, was du gerade schon meintest, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da so eine Art irgendwie gute Freunde ist oder sich zumindest sehr gut versteht, weil es ja doch ein intimer Moment ist, gerade die Geburt. Jetzt hatten wir gesagt, es wird bei jeder Vorsorge Urin genommen, dann guckt man natürlich auch gelegentlich mal nach dem Blut, da weiß ich gar nicht, wie oft.
Also man schaut vor allem bei den ersten 2 Besuchen, wenn ihr wisst, dass ihr schwanger seid, dass man einmal kompletten Blutstatus hat. Also dass wir die Blutgruppe wissen, Antikörpersuchtest, Rötenimmunität. Also da sieht man auch im Pass nochmal, was wird eigentlich so abgenommen. Da gibt es gesetzliche, die festgelegt sind und auch von den Krankenkassen übernommen werden. Und es gibt zusätzliche, die quasi als IGEL-Leistung auch von euch abgenommen werden können. Die werdet ihr meistens dann aber selbst zahlen müssen. Man kriegt vorher immer eine Information, aus welchen Gründen sollte man vielleicht diese Blutabnahme machen, beispielsweise Toxoplasmose. Und wichtig ist dann eigentlich immer zu schauen, habt ihr schon Antikörper gegen gewisse Krankheiten, weil es dann entscheidend ist, wenn ihr die nicht habt und eine frische Infektion bekommen würdet in der Schwangerschaft, dass die halt über die Plazenta zum Kind gehen können. Und das ist dann zum Beispiel auch Chlamydientest oder Ringelröteln, wenn ihr zum Beispiel schon ein Kita-Kind habt, dass man einfach schauen kann, habt ihr das durch Zufall schon durchgemacht, ohne dass ihr es vielleicht groß gemerkt habt und habt einfach Antikörper, dann seid ihr besser geschützt natürlich in der Schwangerschaft. Und die Sachen kann man auch immer auf dem IGEL-Monitor einmal nachschauen. Und da gibt's auch immer nochmal ein Für und Wider, nochmal Pro und Contra. Warum wird's auch nicht übernommen? Und was sind die Vor- und Nachteile für diese Untersuchung? Und dann könnt ihr das beim nächsten Besuch bei der Frauenärztin angeben, ob ihr das abnehmen lassen wollt oder nicht.
Du hattest sie jetzt gerade angesprochen, diese sogenannten IGEL-Leistungen, das sind also Leistungen, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Und, liebe Frauen, da werden euch einige angeboten. Mhm. Deswegen ist es vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis gewesen, guckt doch gerne mal auf den IGEL-Monitor, den findet man auch im Internet, dass ihr da einfach nochmal eine Übersicht habt. Vieles kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, das ist auch so eine individuelle Entscheidung, was man nochmal abklären möchte. Da muss dann jeder, kann da nochmal für sich entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Jetzt sind wir quasi durchgecheckt, das Blut ist durchgecheckt, der Urin ist schon mal abgenommen worden, Blutdruck wird sowieso immer kontrolliert und Urin. Infektionen sind vielleicht ausgeschlossen worden oder auch bestätigt worden, je nachdem, das Gewicht wird kontrolliert. Jetzt sind wir im ersten Trimester. Was stehen denn da so für Untersuchungen an? Da gibt's ja dann auch einiges im Untersuchungskatalog, aber was wird grundsätzlich gemacht und was ist so richtig wichtig?
Also die Anamnese wird erstmal noch erstellt, ne, dass man auch schauen kann, habt ihr laut diesem Plan, laut dieser Liste gewisse Risikofaktoren, ne, das müssen wir noch mit reinnehmen. Und dann noch gewisse Beratungsthemen, die Frauenärztin oder die Hebamme mit euch bespricht, die gerade was Ernährung angeht, in der Schwangerschaft, Zahngesundheit, Sport und vieles mehr. Und auch natürlich, wenn ihr da Fragen habt. Dann euer Impfstatus ist auch immer wichtig, einmal zu überprüfen. Oft gibt es innerhalb der Schwangerschaft nochmal gewisse Impfungen, die angeraten werden, je nach Saison, sage ich jetzt mal, was so Grippeschutz angeht, Keuchhusten, dass ihr da schon vorab so eine Information bekommt. Und natürlich der erste Ultraschall. Der ist zwischen der 9. bis 12. Schwangerschaftswoche, wo erstmal geguckt wird, ist es ein Kind, sind es mehrere Kinder, ist es zeitgerecht entwickelt. Gerade auch in dieser Phase kann man am besten festlegen, wann ist ungefähr der voraussichtliche Termin, um einfach zu schauen, okay, haben die Angaben von letzter Periode oder Eisprung, wann war der gepasst? Ansonsten kann das noch bis zur 12. Woche angepasst werden. Gerade auch, wenn man zum Beispiel eine zusätzliche Untersuchung macht, das Ersttrimester-Screening zum Beispiel, was man auch, wenn man sich dafür entscheidet, auch selbst zahlt, was zwischen 150 und 200 bei einem Pränataldiagnostiker, also meistens nicht immer bei der Frauenärztin, je nachdem, ob die da eine Zusatzausbildung zu hat oder ihr geht halt extra zu so einem Spezialisten. Wenn ihr nochmal viel genauer gucken wollt, gibt es irgendwelche Anzeichen für Trisomien, da wird meistens die Nackenfalte untersucht, ob es da schon Anzeichen gibt, dass die dick ist oder dünn ist. Und dann würden weiterführende Untersuchungen wichtig werden. Und da gehört natürlich auch dieser nicht-invasive Pränataltest dazu, der seit einigen Jahren jetzt auch von der Krankenkasse mit übernommen wird. Und da werdet ihr auch nochmal aufgeklärt von der Frauenärztin, gerade was so die Gendiagnostik angeht. Also wenn ihr den haben wollt, müsst ihr vorher einmal eine Aufklärung ausführlich bekommen. Was macht das mit euch, wenn eventuell gewisse Testergebnisse nicht gut aussehen oder wenn alles gut aussieht? Also dass man da einfach vorher sich schon im Klaren ist, was macht das mit uns auch als Familie oder als Paar? Was würde das für uns bedeuten, ne? Weil dass man nicht in so ein ethisches Dilemma vorher kommt. Und man hat ja auch immer das Recht auf Nichtwissen. Also auch bei einer Ultraschalluntersuchung, die standardmäßig gemacht wird, könnt ihr auch immer sagen, ich möchte nicht wissen, wenn etwas auffällig ist, ne? Also das soll euch quasi auch vor diesem Dilemma schützen. Aber es wird natürlich trotzdem irgendwann dann, wenn jetzt was Weiterführendes gemacht werden muss, irgendwo notiert werden müssen. Oder die Frauenärztin oder der Frauenarzt müsste das natürlich unterschreiben lassen, dass ihr das nicht wissen wollt. Genau, also das so für den im ersten Trimesterbereich sozusagen.
Also da gibt's auch einiges, was gemacht werden kann und natürlich auch das Stalking mit dem Baby. Ja, es ist in dem Fall ganz legal und mit Herzen in den Augen. Das sind wirklich diese Ultraschalluntersuchungen, wo wir unser Baby nochmal sehen können. Und gerade in den ersten Wochen, hattest du es gesagt, kann es sein, dass der errechnete Termin, der sogenannte ET, immer noch mal wieder nach hinten verschoben wird. Kann ich mich noch gut daran erinnern. In der ersten Schwangerschaft wurde er auch irgendwie vom zweiten auf den fünften gelegt und dann kam sie ja dann nachher trotzdem noch 14 Tage später. Also Man hätte das wahrscheinlich von Anfang an irgendwie noch ein bisschen nach hinten schieben können. Naja, wie dem auch sei. Es gibt da so einige Tests, die ihr machen könnt. Du hattest ihn gerade angesprochen, auch den sogenannten NIP-Test, also den nicht-invasiven Pränataltest, wo man natürlich auch das Geschlecht bestimmen kann. Wenn ihr das wissen möchtet, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe es jetzt bei meiner dritten Schwangerschaft tatsächlich machen lassen, kostet, glaube ich, 10 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Also nur diese Geschlechtsbestimmung.
Aber es dauert auch 2 Wochen und ihr dürft den gesetzlich gesehen auch nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche eigentlich das Geschlecht wissen. Ne?
Genau.
Zum Schutz des Ungeborenen.
Jetzt haben wir das erste Trimester schon so ein bisschen abgehakt und rutschen schon in das zweite Trimester. Da steht natürlich auch nochmal diese große Kinoleinwand an und der zweite Ultraschall steht an. Und ich hatte dir das schon mal erzählt. In den Schwangerschaften war ich bei einer ganz tollen Gemeinschaftspraxis, die eine riesengroße Leinwand haben und sich dann immer gesagt haben, so, sie können sich auch Popcorn mitbringen, wir gucken jetzt Kino. Und dann haben die das Baby auf dieser Leinwand, haben die einen Ultraschall gemacht und das auf die Leinwand projiziert. Und das war so cool. Also es war wirklich, der ganze Raum war abgedunkelt, es war wirklich Kinoatmosphäre. Und dann haben wir uns da die ganzen Organe bis ins letzte Detail angeguckt. Denn beim zweiten Ultraschall, das ist ja auch eine Feindiagnostik, ne?
Das ist, ja, das kann man durcheinander kommen, genau. Es ist, der zweite Ultraschall ist zwischen 19. und 22. Woche.
Ja.
Bei der Frauenärztin ist es aber erstmal auch, man guckt auf die Organe und Plazenta und Kopf und Hals und wie das ganze Verhältnis ist und Größenwachstum. Aber die Feindiagnostik ist nochmal ein erweiterter Ultraschall. Ne, dann kriegt ihr auch meistens dann einen Überweisungsschein für dann, sag ich jetzt mal, so ein Pränataldiagnostikzentrum. Oder je nachdem, ob das dann so eine Gemeinschaftspraxis ist, wo das schon mit drin ist. Und dann wird nochmal genauer geguckt. Und da kriegt man auch nochmal intensive Aufklärung, was ist wenn. Und dass man keine 99-prozentige Sicherheit bekommt dadurch, aber dass man immer schon mal gucken kann, ob etwas auffällig ist. Ne? Also das ist immer wichtig. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, weil ich meine, ich habe das jetzt schon dreimal durchgemacht, aber ich komme da selbst jetzt im Nachhinein doch durcheinander. Also im zweiten Trimester hat man den großen Ultraschall. Mhm. Und wenn dann da was auffällig ist, geht man nochmal zum Gesonderten oder geht man ohnehin nochmal zum Gesonderten? Wie war denn das jetzt?
Meistens ohnehin. Also eigentlich jeden, den ich betreut habe, geht auch dahin. Man könnte aber auch darauf verzichten, auf diese Feindiagnostik. Man würde auch nur diesen zweiten Ultraschall machen. Bei der Frauenärztin, das würde theoretisch auch ausreichen. Außer ihr fällt irgendwas auf, worauf sie richtig nochmal anraten würde, doch nochmal jemanden mit speziellem Ultraschallgerät nochmal drauf zu schauen. Ne? Die können ja auch einen Doppler dann machen, können den Blutfluss nochmal sehen, wie die Plazenta und Nabelschnur, wie das alles so, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Also das macht es dann halt auch wirklich nochmal vom Standard her nochmal ein bisschen höher und intensiver. Deswegen muss auch die Ärztin oder der Arzt dementsprechend auch mal zusätzlich ausgebildet sein.
Okay, alles klar. Ich genau. Erinnere mich gerade, wo du das gesagt hast mit dem Doppler, erinnere ich mich noch an dieses Geräusch. Schuhe, wahrscheinlich genau. Noch ein bisschen schneller, aber.
Ja, aber auf jeden Fall. Also bei mir, meine Erfahrung war gar nicht so. Ich habe auch immer gedacht, das wäre dann so, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit der Kinoleinwand. Und dann war ich eigentlich eher ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich war so, das war's jetzt. Und das war nur so ein ganz kleiner Bildschirm. Du musst dich richtig konzentrieren, viel zu weit weg. Alles nur so schwarz-weiß und hin und wieder dann mal kurz.
Wenn's Brille mitnehmen, aufsetzen.
Ja, Doppler. Und dann vielleicht hast du manchmal auch kein Glück, dass das Kind das auch gar nicht toll findet. Manche mir dann noch erzählen, ach, hat sich immer weggedreht, die konnten gar nicht untersuchen, wir mussten noch mal eine Stunde spazieren gehen. Und dann ging es erst. Also es ist immer witzig, wenn die Paare dann erzählen.
Ja, und es ist wahrscheinlich
da unterschiedlich ist.
Von Praxis zu Praxis auch unterschiedlich. Ja, da habe ich vielleicht auch einfach Glück gehabt. Dass
ja, mit deinem Popcorn.
Das haben die wirklich ganz toll gemacht. Also es ist wirklich eine super Atmosphäre. Der Partner dann dabei und man guckt dann nochmal ganz intensiv das Kind an. Das war einfach schön. Die Ärzte nehmen sich dafür auch wirklich Zeit. Also bei mir jetzt hier in Berlin, da in der Gemeinschaftspraxis, die haben sich sehr viel Zeit genommen und haben das ganz detailliert mit mir dann durchgeguckt. Und
es ist ja auch spannend, man sieht die ersten Gesichtszüge so, wenn man Glück hat, man es erahnt, es wird alles so ein bisschen mehr Realität im Vergleich zum ersten Trimester. Oder man hat auch vielleicht schon Kindsbewegungen, die man spürt. Also es ist schon mit so der spannendste Moment eigentlich.
Es ist ja auch schon fertig im Prinzip. Ne?
Ja,
es ist
eigentlich fertig, angelegt.
Muss nur noch ausreifen. Ja, genau.
Ja.
Und das ist ein ganz fantastischer Moment gewesen auf jeden Fall. Und im zweiten Trimester steht natürlich auch der Zuckertest an. Den hattest du vorhin schon angesprochen.
Genau.
Jetzt hattest du gesagt, viele Frauen machen erstmal einen kleinen Zuckertest. So war das bei mir auch. Ich habe halt den kleinen gemacht. Und wenn dann was auffällig ist, dann kann man auch den großen Zuckertest noch hinterher schieben.
Ja.
Oder man entscheidet sich halt gleich für den großen Zuckertest.
Genau. Der große ist halt ein bisschen anstrengender für den Körper, weil man muss auch mindestens 8 Stunden vorher nüchtern sein. Man hat dann 3 Blutabnahmen, quasi einen nüchternen Wert, eine Stunde, nachdem man die Zuckerlösung, diese 75 Gramm Zuckerlösung getrunken hat und dann nochmal 2 Stunden danach. Aber er ist ein bisschen spezifischer, also man sieht halt einfach mehr, wie dein Körper auf diesen Zucker reagiert und der ist halt, das ist egal, wie, was für ein Fitnesslevel wir auch haben, ob wir dünn oder etwas kräftiger gebaut sind, also es ist total egal, es geht wirklich darum, wie unser Stoffwechsel in der Schwangerschaft mit Zucker umgeht, ob der das schafft, diesen Blutzuckerausgleich. Und da braucht nur ein Wert auffällig sein, dann hätte man einen Schwangerschaftsdiabetes, der aber meistens zu 80% über die Ernährung sich gut einstellen lässt. Und bei dem kleinen Zuckertest kann es halt manchmal sein, dass man zu dem Zeitpunkt so ein bisschen durchgerutscht ist und da vielleicht trotzdem was auffällig gewesen wäre. Deswegen ist der nicht ganz so spezifisch und es gibt auch manchmal so falsch also dass nichts auffällig war und vielleicht wäre doch irgendwas, ne? Aber man kann den halt ab 24 plus 0, also 25. Schwangerschaftswoche bis 27 plus 6, also bis in die 28. Woche, ist so der Zeitraum für diesen Zuckertest, weil man den am besten macht. Und wenn man natürlich schon Vorerkrankungen hat oder auch in der Familie, dann würde man den sogar noch früher ansetzen, um frühzeitig auch im Gespräch oder Behandlung mit einem Diabetologen zu gehen, dass man dann in so eine Diabetes-Sprechstunde geht zum Beispiel.
Das ist auch auf jeden Fall wichtig, dass ihr da mal gucken könnt, ob mit eurem Stoffwechsel alles in Ordnung ist. Genau, dass man einfach weiß, wo man steht körperlich und dass man dann gegebenenfalls darauf eingehen kann.
Und dann auch die Behandlung, genau, auch im Hinblick auf die Geburt, ne, dass man einfach versteht, okay, warum ist denn der jetzt eigentlich so wichtig, damit wir wissen, okay, auch den Gewichtsverlauf des Babys, weil der Zucker, was wir nicht verarbeiten können, kommt halt ungefiltert zum Baby mit durch über die Plazenta. Dementsprechend können die auch etwas größer werden und da muss man wieder schauen, passt das Verhältnis Becken, also von eurem Becken, und dem Baby, Kopfverhältnis und Bauchverhältnis und dann, ob eine vaginale Geburt angestrebt werden kann und genau, dass man dann einfach nochmal intensiver in die Beratung geht mit Hebamme und Ärztin und sich dann dementsprechend vielleicht auch eine Klinik sucht, wo man hingehen möchte. Aber es ist nicht immer gleich ein Ausschlusskriterium für Geburtshaus oder eine andere Begleitung, ne? Also, dass man das einfach nur schon mal weiß.
Ja, das ist auch mal ganz wichtig zu wissen. Und jetzt gehen wir schon in den finalen Bereich und wir sind jetzt schon im dritten Trimester. Das dritte Trimester, muss ich sagen, das war für mich eher immer so von der Vorsorge her das Anstrengendste, weil es dann nämlich heißt, alle zwei Wochen zum CTG. So, ja. CTG, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen. Was heißt das, was wird gemacht und warum müssen wir da alle zwei Wochen hin?
Ja, also ausgesprochen CTG ist Kardiotokogramm. Wir schauen halt mit zwei Knöpfen, sage ich jetzt mal, auf dem Bauch, die dann positioniert werden. Einmal da, wo der Rücken des Babys ist und einmal ganz oben, wo eure Gebärmutter anfängt, um zu merken, wird die hart oder nicht. Also ob es irgendwie Anzeichen für Frühwehen gibt. Und meistens so auf Bauchnabelhöhe setzen wir Hebammen oder dann die Ärztin oder dann die Arzthelferin an, dass ihr dann so 10 Minuten mindestens bis zu einer halben Stunde bei diesem CTG sitzt. Es gibt tatsächlich seit 2-3 Jahren eine Leitlinie, die eigentlich besagt, dass Frauen, die kein Risiko haben, im Laufe der Schwangerschaft kein CTG brauchen. In den Mutterschaftsrichtlinien steht sogar, dass es zwar möglich ist, ab der 28. Woche ein CTG zu schreiben, aber eigentlich nur, wenn man Frühwehen hat. Also wenn man irgendwie Anzeichen von hart während des Bauches, man hat vielleicht viel Stress, es ist viel los oder so, ne? Also die Frauenärztepraxen machen das schon eher so ein bisschen prophylaktisch. Wir Hebammen machen in der Vorsorge eher, dass wir mit einem Dopton oder sogar so einem Holzrohr, also ein Pinarrohr hören, dass wir einmal die Herztöne hören vom Baby. Auskultieren halt, nennt sich das. Das reicht uns oder auch generell so haftungsrechtlich reicht das eigentlich aus, um einmal zu schauen, geht's dem Baby gut? Und natürlich in Rücksprache mit der Frau, hast du irgendwelche Frühwehen, hast du irgendein Hartwerden, spürst du schon irgendein Ziehen? Der Körper übt ja auch immer mal regelmäßig, deswegen ist so ein CTG auch immer nur eine Momentaufnahme. Und es kann halt immer sein, in diesem Moment ist das Baby vielleicht schläfrig, da muss es irgendwie geweckt werden oder es ist total aufgeregt, weil es hört auch diese Geräusche vom CTG. Und dann sind die richtig, machen Rambazamba im Bauch und finden das gar nicht cool. Dann wird es wieder schwierig, weil du kannst das CTG dann dementsprechend schlecht interpretieren und dann musst du umso länger schreiben. Das macht dann die Frau nervös. Oder du wirst sogar noch in eine Klinik zitiert, zu sagen, da muss nochmal eine Kontrolle stattfinden. Oder bei der Hebamme geht es meistens auch, wenn die ein CTG-Gerät in der Praxis haben. Und ja, das zieht halt so einen Rattenschwanz nach sich, ne? Wenn bei Frauen oder gerade so, die vielleicht Zwillinge erwarten oder Bluthochdruck haben. Also es gibt schon Indikationen, wo man sagt, okay, da schaut man ein bisschen mehr. Aber wirklich bei Frauen, die kein Risiko haben, also Low-Risk-Frauen, ist es eigentlich nicht angedacht. Deswegen kann man immer auch gerne fragen, wozu ist das jetzt notwendig? Okay, wenn man jetzt vielleicht 2-3 Tage vor dem Termin ist, vielleicht geht's los, ihr merkt schon immer mal was, aber es tut sich nicht. Dann kann man natürlich immer schauen, wie sind die Herztöne im Verhältnis zu den Wehen, wie reagiert das Kind vielleicht auch auf diesen Druck, den es auch spürt. Ne? Also darauf kann man natürlich auch immer Rückschlüsse ziehen. Aber so per se pauschal soll es eigentlich nicht immer gleich ab der 28. Woche sofort bei jeder Schwangeren stattfinden. Aber das handhabt halt jede Fachperson oder legt halt sich auch jede Fachperson so aus, ja, dass sie sich sicher fühlt, ne? Manchmal ist es halt einfach so ein Absichern.
Genau, und da muss halt jeder auch selber nochmal gucken, was ist für einen selber, was tut einem gut oder wie fühlt man sich wohl auch mit der Situation, weil ich weiß ganz genau, ich hatte ja jetzt in der letzten Schwangerschaft Bluthochdruck und auch schon ab der 32. Woche wirklich regelmäßig Wehen, so dass ich gedacht habe, okay, es geht jetzt los und wirklich, also krasse Wehen, so dass alle mal schon gedacht haben, was ist mit dir, geht's jetzt los?
Mhm.
Und deswegen musste ich auch einfach so oft zum CTG, aber ich mochte das gar nicht. Ich habe mich da mal sehr unwohl gefühlt, weil das ist natürlich immer, stört man das Baby irgendwie da unten. Und du hast es gerade schon gesagt, es gibt manche Babys, die mögen das überhaupt nicht. Und ich weiß, eine Freundin, die parallel mit mir schwanger war oder die zur gleichen Zeit mit mir schwanger war, da hat das immer überhaupt nicht funktioniert mit dem CTG. Und dann musste sie immer noch eine Stunde laufen gehen. Gehen Sie mal noch eine Stunde laufen. Das muss ich erstmal wieder irgendwie ein bisschen beruhigen.
Ja.
Und das ist, muss man natürlich auch aushalten können, deswegen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, dass wir die Vorsorgeuntersuchung machen und dass wir da nochmal gucken, ob es unserem Baby gut geht. Jetzt waren wir gerade beim CTG, aber im dritten Trimester steht natürlich auch der letzte große Ultraschall an. Und was wird denn da nochmal geguckt?
Genau, da schaut man auch, ist das Kind zeitgerecht entwickelt, hat es nochmal gut zugenommen, wie sind so die Körperverhältnisse. Und meistens sieht man ja dann auch ein bisschen Bewegung, man kann schauen, wie groß sind die Depots, sage ich jetzt mal, von Fruchtwasser, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder ob alles gut aussieht. Genau, und dann kommen manchmal noch die Keuchhustenimpfung, die auch zum Schutz quasi, also sowieso Nestschutz dann sein soll für die Kinder, für die ersten 3 Monate nach der Geburt, dass man da dann nochmal Rücksprache hält oder dass die Frauenärztin einen das nochmal anbieten, wollen sie das machen oder nicht. Und dann gibt's manchmal noch auch die Untersuchung dann Richtung Geburtstermin, ob zum Beispiel auch, wenn man Frühwehen oder irgendwas hat, ob Gebärmutterhals, wie lang ist der, ne, dass man vaginal dann nochmal einen Ultraschall macht. Also da könnten nochmal alles so Sachen vorkommen, die dann wichtig sind, auch im Hinblick auf die Geburt. Man hat ja dann auch so langsam das geburtshilfliche Gespräch in der Klinik. Da kann man manchmal auch noch, kriegt man manchmal so einen Überweisungsschein. Und ganz wichtig, kriegt natürlich auch diesen Bescheinigung für das Mutterschaftsgeld, was ihr dann beantragen könnt. Und das ist natürlich auch wichtig für viele dann, auch für den Arbeitgeber, dass der das dann auch bekommt, falls sie dann jetzt so peu à peu dann auch in den Mutterschutz geht, dann 6 Wochen vorher.
Genau, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir haben euch jetzt nochmal mit auf den Weg gegeben, warum die Vorsorgeuntersuchung so wichtig für eure eigene Gesundheit, aber auch für die bestmögliche Entwicklung des Kindes sind. Ich danke dir für das heutige Gespräch und wünsche dir einen schönen Tag noch.
Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Bis bald.
Bis dann. Tschüssi. Das war's auch schon mit der heutigen Folge rund um die Schwangerschaftsvorsorge. Wir haben gelernt, mal gibt's Laborwerte und Ultraschall, mal gute Tipps und beruhigende Worte und im besten Fall beides zusammen. Also vergesst nicht, Vorsorge ist wie ein Doppelabo, bei dem Arztpraxis und Hebamme abwechselnd liefern. Und beim nächsten Termin gibt's dann vielleicht keine neue Serie, aber garantiert die nächste Babyfruchtgröße. Also bleibt gesund und entspannt und alles Gute für eure Geburt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.